den Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host dieses Podcasts und die unter euch, die Delikt schon kennen, werden jetzt eine kleine Änderung am Jingle bemerkt haben. Und der Grund dieser Änderung ist Hubertus, der nämlich als eine Hälfte von True Crime Austria heute hier bei Delikt zu Gast ist. Bitte noch einmal einen Applaus für Hubertus und True Crime Austria.
Dankeschön. Danke.
Hubertus, ihr habt mit True Crime Austria einen sehr populären und meiner Meinung nach einen der besten Podcast aus diesem Genre in Österreich geschaffen.
So viel der Ehre.
und viele von euch werden wahrscheinlich True Crime Austria kennen. Für die, die euch nicht kennen, erklärt bitte kurz oder erzählt kurz von eurem Podcast.
Uns gibt es, und wenn ich uns sage, dann meine ich meine Partnerin, die Katharina Börris, die heute leider nicht da sein kann, seit 2019. Da haben wir angefangen, roundabout ein Dreivierteljahr uns vorbereitet, recherchiert und ab da unseren Podcast gemacht, den wir seitdem monatlich rausbringen, zumindest im offenen Feed.
Hello. Und warum du heute da bist,
also,
denn ich glaube, es ist noch ein anderes Mikrofon aufgedreht, deine, kein Geheimgast, keine Sorge, deine Verbindung zu unserem heutigen Fall, das ist eine, die nicht der typischen Vorstellung der Gerichtsberichterstattung entspricht. Du warst nämlich in diesem Fall auf eine ganz besondere Art und Weise involviert, die dir im wörtlichen Sinne eine ganz andere Sichtweise, Blickweise auf die Persönlichkeit des Täters, über den wir heute sprechen, ermöglicht hat. Du warst nämlich Gerichtszeichner. Erzähl bitte ganz kurz davon.
Das war super, war spannend. Es kommt ein bisschen daher, für alle, die es nicht wissen, dass man ja bei 99% der Fälle darf man im Gericht nicht filmen oder fotografieren. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber in der Mehrzahl ist das so. Und damit man den Menschen draußen, die sich interessieren, doch irgendeine Möglichkeit gibt, diese Menschen zu erfahren, um die es da geht und einfach eine visuelle Brücke zu schaffen, gibt es die Gerichtszeichner. Letztendlich ist das so ähnlich, zumindest war das in meinem Fall so oder so, habe ich es gehandhabt. Man fühlt sich wie diese Straßenkünstler, die in der Fußgängerzone sitzen, dann kommen Leute vorbei und wollen eine Karikatur haben. Ja, so einen schnellen Sketch. Und so muss man da auch arbeiten. Das heißt, es geht darum, in sehr kurzer Zeit super unbequem in irgendeiner Nische hockend ein bestmögliches Bild von den Menschen zu zeichnen und ihre Emotionen irgendwie zu transportieren, damit das Publikum draußen, egal jetzt in welchem Medium, auch erfahren kann.
Und im weitesten Sinne ist deine Tätigkeit, also bringt uns diese Tätigkeit des Zeichnens auch schon zu unserem heutigen Fall. Wir haben hier ein Gemälde stehen. Es handelt sich um den liegenden Akt auf der linken Seite von Amadeo Modigliani, wie man ihn ausspricht, was wir vorher noch klären haben müssen. Aber das ist anscheinend die richtige Aussprache. Gezeichnet oder gemalt 1917. Und dieses Stück wurde 2018 vom Auktionshaus Sotheby's für unglaubliche 157 Millionen Dollar versteigert. Und der Protagonist, es war übrigens eine von 22 Aktzeichnungen von Modigliani. Und unser Protagonist, über den wir heute sprechen werden, der war ganz grundsätzlich nicht ganz einverstanden mit der Tatsache, dass dieses Gemälde von Modigliani stammt.
Das ist insofern falsch und richtig. Was er sagte, war, das ist eine Kunstfälschung. Und er wäre als erster Mensch drauf gekommen und hat angefangen, eine Art Kleinkrieg, einen ganz persönlichen Privatkrieg zu führen gegen Sotheby's, gegen andere Auktionshäuser, um zu sagen, ich als der Kunstexperte für Renoir habe herausgefunden, dass alle möglichen Bilder, aber dieses im Speziellen eben nicht von dem Modigliani ist, sondern von Renoir. Und damit wollte er Geld verdienen. Das war also seine Masche, wenn ich es jetzt schon bewusst in eine Unsauber-Ecke rücken möchte, um Geld zu verdienen und sich selber darzustellen als Renoir-Kunstexperten.
Ja, danke übrigens an das Requisitenteam vom Schauspielhaus, die uns dieses Bild zur Verfügung gestellt haben. Es handelt sich nicht um das Original übrigens. Nach ganz kurz zu seinem Profil, seinem Charakter. Also er stellt sich hier dar als ja, Kunstexperte eigentlich, will sich hier positionieren, will sich hier profilieren. Er war, das werden wir dann noch hören, eher ein Einzelgänger. Kannst du sonst noch seinen Charakter beschreiben? Wie hat er getickt? Also der Wolfgang K., über den wir heute sprechen werden.
Der Wolfgang K. ist eine sehr zwiespältige Person. Er kommt aus Deutschland und was wir über ihn wissen, ist recht rudimentär, aber was man doch sagen kann, ist, dass er ein super unsteter Charakter war. Er war Friseur, er war Matrose, er hatte unendlich viele Gelegenheitsjobs, hat es nirgendwo lange ausgehalten, weder jetzt örtlich noch in einem Beruf. Ein sehr unstetes soziales Umfeld auch. Ein Hansdampf in allen Gassen, aber ohne Erfolg. Mhm. Und das steht in krassem Kontrast zu eine aggressive Selbstüberhöhung, die er hatte. Also er hielt sich für, das wird er nicht müde zu betonen, für hochintellektuell und eigentlich ein Genie. Also der Typ Charakter, der ständig ein bisschen beleidigt ist, dass nicht hinter der nächsten Ecke irgendein Preis auf ihn wartet. Mhm. Und mit diesem Charakter kam er halt bei den Menschen nicht gut an, hat es nie zu etwas gebracht, hat eben keinen festen Beruf gehabt. Er war jetzt nicht in dem Sinne mittellos, aber er war auch nicht vermögend und meanderte so in seinem Leben hin und her, bis eben etwas geschah, auf das wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen. Führe ich gleich weiter. Bis er davon Wind bekam, dass seine Stiefmutter gestorben ist und er dann er wohnte damals in Offenbach am Main, das ist in der Nähe von Frankfurt, reiste er dann zurück nach Graz, in die Nähe von Graz, nach Freudsberg, wo sein Vater noch lebte.
Ja, genau. Sein Vater, zu dem er ganz lange keinen Kontakt hatte, so wie auch zum Rest der Familie, war das auf minimal oder Jahre zuvor schon abgebrochen. Wie war das? Wie hat diese Familie getickt? Wie kam es dazu, dass dieser Kontakt abgeflaut ist? Also, und gab es auch Personen in seinem Leben, zu denen er eine Beziehung gepflegt hat, die ihm wichtig waren, oder war da nur er selbst?
Damit nimmst du es ein bisschen schon vorweg und es ist ganz richtig. Also die Person, die dem Wolfgang K. am wichtigsten war, das war Wolfgang K. Und er hat den Kontakt zu seiner Familie entweder komplett abgebrochen, von sich heraus, weil er einfach mit allen zerstritten war, oder wiederum er wurde abgebrochen, beziehungsweise der Kontakt wurde abgebrochen. Zu seinem Vater hatte er seit Jahren keinen Kontakt. Das ging so weit, dass er nicht mal wusste genau, wo er wohnt. Er wusste nur irgendwo Graz-Volzberg die Ecke. Das heißt, es gab überhaupt keinen Kontakt, auch nicht zu Familienmitgliedern. Soweit wir wissen, hatte er auch an seinen Wohnorten oder eben in Offenbach am Main keine festen Bindungen. Zumindest kein Umfeld, was er nicht von heute auf morgen einfach ohne Kommentar zurücklassen konnte. Mhm.
Ja, und das hat er gemacht. Also er hat das kommentarlos verlassen und ist 2017, 2018 dann eben in die Steiermark gekommen, nach Freudsberg, vorgeblich, um seinen Vater zu pflegen. Woher kam dieses plötzliche Interesse an seiner Familie, an seinen Wurzeln?
Wenn ich ehrlich bin, dann wissen wir das nicht genau. Wir wissen, wahrscheinlich war der Auslöser eine Todesanzeige oder irgendwas in der Art, dass er eben mitbekommen hat, die Stiefmutter ist tot. Reiste dann eben nach Freudsberg, hat den Vater, hat das Haus nicht gefunden, hat er eine Nacht dort im Ort übernachtet. Am nächsten Morgen ist er zur Polizei gegangen und hat unter einem Vorwand sich die Adresse geben lassen und schlug dann beim Vater auf, gab vor, ihn pflegen zu wollen. Es kann aber auch durchaus sein, dass er ein bisschen um das Erbe sich gesorgt hat. Denn mit dem Tod der Stiefmutter im Zuge dessen hat der Vater das Anwesen, das Haus und das Grundstück drumherum seiner Stiefenkelin vererbt. Und das hat dem Wolfgang K. gar nicht geschmeckt. Und er ist dann eben, reiste dann also nach Freudsberg, nistete sich bei seinem Vater ein. Die Meinungen gehen dann auch ein bisschen auseinander. Die einen sagen, der Vater damals um die 80 Jahre alt, das war im Dezember 2016, als er dort aufschlug, sei aufgeblüht und hat mit dem Sohn wieder ganz neu verhandelt sich. Die anderen meinen, er hatte von Anfang an Angst vor seinem Sohn.
Mhm. Ist das dann vor Gericht herausgekommen? Also wie hat sich dieser Beziehung dann entwickelt. Ich sage jetzt nicht zu viel, wenn ich es erwähne, dass das dann ganz in einem Mord gipfeln wird, aber wie hat sich diese Lage dann zugespitzt? Also in der Nacht zum 10. Juli findet ja dieser Mord statt. Weiß man dann, was da zuvor noch passiert ist, dass es dann wirklich dermaßen eskaliert ist oder er dann diese Schwelle auch noch überschritten hat?
Das können wir eingrenzen anhand von unendlich vielen Indizien, was Wolfgang K. in dem nächsten Jahr, also er reiste im Dezember 2016, reiste er nach Volzberg, blieb dann dort. Und das Erste, was er tat, ist, dass er seinen Vater für, wie sagt man, für dement erklären lassen wollte, für nicht geschäftsfähig und hat das auch erreicht. Er wollte selber der Sachwalter werden. Blöd nur, es ist nicht ganz aufgegangen, der Vater hat einen staatlichen Sachwalter bekommen. Aber der Wolfgang blieb in dem Haus und hat immer wieder versucht, Zugang auf das Konto von dem Vater zu bekommen, auf das Vermögen, hat sich unendlich lange gestritten mit den Behörden, um eben diesen Zugang zur Pension und zu dem Vermögen, was noch da war, und hat angefangen, in diesem einen Jahr das Haus in eine kleine Festung zu verwandeln. Er hat dicke, stählerne Vorhängeschlösser und Ketten besorgt und alle Ausgänge verriegelt. Die Jalousien waren runtergelassen und versperrt. Er hat eine Alarmanlage installiert, nach innen gerichtet. Mhm. Und hat den Vater sukzessive von der Außenwelt abgeschnitten. Der hat jegliche sozialen Kontakte gekappt, die der Vater hatte, auch und vor allem zu der Stieftochter, die ihn noch gepflegt hat, wo wieder die Achse zu sehen ist, warum hat die Tochter seiner Stieftochter, warum hat die das Haus geerbt? Ja, vielleicht, weil sie eben der direkte Kontakt war. Da hat er also den Kontakt auch nicht ausfaden lassen, sondern einfach abrupt beendet und hat seinen Vater, das ist zumindest der Vorwurf, gefangen gehalten.
Wie hat sich das auf den Vater dann ausgewirkt, diese Isolation? Wie ist Peter K. damit umgegangen? Hat er sich versucht, da zu wehren, da auszubrechen?
Da gibt es verschiedene Ereignisse, die aktenkundig sind. Er hat einmal es geschafft, das Fenster aufzumachen, einen Spalt, hat rausgeschrien, Hilfe, mein Sohn hält mich gefangen, er lässt mich nicht raus. Dann gab es einen Anruf bei der Polizei, die kam vorbei. Es hieß dann, nein, er möchte keine Anzeige erstatten. Man weiß nicht, hatte er Angst vor seinem Sohn oder was war dann der Grund? War er vielleicht wirklich dement? Das ist ein bisschen eine diffuse Gemengelage. Es gab einmal, dass er dann ausgekommen ist, ist zu den Nachbarn, hat mit komplett abgemagert und verwahrlost, mit blauen Flecken übersät, zitternd eine Tasse Tee bekommen und hat dann auch gesagt, mein Sohn schlägt mich, helft mir. Dann gab es wieder eine Anzeige von den Nachbarn, wieder ist die Polizei gekommen und hat dann wieder nur einen Peter K. vorgefunden, der seinen Sohn nicht anzeigen wollte. Er hat einmal versucht, bei voller Fahrt sich aus dem Auto zu schmeißen, als der Wolfgang mit ihm unterwegs war. Also es gab verschiedene Momente, in denen er offensichtlich dieser Situation entkommen wollte. Es endete dann aber immer bei der Polizei, die dann keine Anzeige bekommen hat, beziehungsweise bei den Beschwerden von Nachbarn oder eben den Anverwandten der Stieftochter, die im österreichischen Behördensumpf, sagen wir mal, verflossen sind.
Ja, und Wolfgang K. hat dann auch immer das Kleingeredet beschwichtigt und gesagt, naja, der ist ja jetzt schon ein bisschen älter, vielleicht ein wenig senil.
Ja,
komm, die Vater, das ist doch jetzt, beruhigt dich, so in die Richtung war das, oder?
Genau, was machst du denn wieder? Komm mit hier, wir beruhigen uns wieder. Er hat halt diese Demenzkarte ausgespielt. Ja. Er hat gesagt, ja, der Vater, der war damals, 82 Jahre alt, der war früher Fotograf oder hat sich sehr für Fotografie interessiert und er hätte jetzt sein Hobby wieder entdeckt und deswegen müssen im ganzen Haus die Jalousien runter sein, weil er hat so gewohnt, er mag es ja dunkel. Mhm. Und die Ketten, ja, man will das Eigentum sichern. Und die Alarmanlage, ja, der Vater sei ja so schwer suizidal. Ich muss diese Alarmanlage installieren, damit ich selber mitbekomme, wenn mein Vater sich wieder aus dem Fenster stürzen will. Dazu muss man sagen, wenn wir von dem Anwesen reden, das ist ein kleines Holzhaus mit einem Stock. Also es ist vielleicht etwas despektierlich, aber dort würde man sich nicht aus dem Fenster schmeißen, wenn man sich umbringen möchte.
Ja, der Vater hat sich nicht selbst umgebracht, aber in der Nacht zum 10. Juli starb er trotzdem, und zwar durch die Hände von Wolfgang K., wie das Gericht dann später auch urteilen wird. Und das Verbrechen, das wäre beinahe auch nicht als solches bekannt geworden. Es wäre um ein Haar unentdeckt geblieben. Was ist da passiert in dieser Nacht und den Stunden um die Tat und die Tage nach der Tat?
Was wir wissen, am Abend hat der Wolfgang angerufen beim Bereitschaftsarzt aus der Gegend, der war aus der Nähe von Graz und hat eben den Raum Volzberg damit beliefert, wenn man so möchte, hat gesagt, mein Vater ist jetzt gerade friedlich eingeschlafen, der Arzt möge doch vorbeikommen, sobald es ihm passt, den Totenschein ausstellen. Der Arzt hat dann noch in seinen Akten nachgeschaut, hat da irgendwelche Unterlagen über den Peter K., fuhr dann ungefähr eine Stunde später dorthin und hat dann oberflächlich den Leichnam untersucht, hat nichts gefunden, hat dann vom Wolfgang noch irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt bekommen über irgendwelche angeblichen Rippenbrüche oder einen Rippenbruch, den der Vater vor längerer Zeit hatte, so nach dem Motto, man solle sich nicht wundern. Und ihm ist nur aufgefallen, das Chaos, das in dem in der Wohnung, in dem Haus geherrscht hat, meinte dann aber, es würde alles hier mit rechten Dingen zugehen, beziehungsweise hat sich einfach keine Gedanken gemacht, hat kurz drüber geschaut, dort ein Schein passt. Und damit war die Sache beinahe gegessen. Der Wolfgang K. hat dann versucht, schnellstmöglich die Einäscherung durchführen zu lassen. Und das wiederum hat dann die Stieftochter mitbekommen, die wohnte an der Grenze zu Deutschland und ist Hals über Kopf los nach Graz gefahren und hat dort der Polizei gesagt, das kann nicht sein, dass der von heute auf morgen tot ist. Ich habe hier immer wieder versucht zu sagen, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Mein Stiefvater wird gefangen gehalten oder irgendwas ist da. Bitte schaut nach, bitte lasst diese Leiche untersuchen. Es muss eine Obduktion geben. Und daraufhin sind dann die Behörden aktiv geworden und haben wirklich buchstäblich den Leichnam von der Trage runtergeholt, weil sie wäre am nächsten Morgen eingeäschert worden. Mhm.
Also in letzter Sekunde wurde dann doch noch diese Obduktion angeordnet. Was kam dabei raus?
Dabei kam raus, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage, ein doppelter Bruch im Hals, mehrere Serienrippenbrüche, das Zungenbein war gebrochen und all das, das war zumindest dann unterstrichen, die Todesursache war ein Erstickungstod. Das heißt, Peter K. ist keines natürlichen Todes gestorben und wohl auch nicht friedlich eingeschlafen.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, gab es da Kritik auch an der Untersuchung, an die erste Totenbeschau durch diesen Arzt, der das nicht erkannt hat?
Ja, die Kritik war dann natürlich laut. Wie kann sowas passieren? Die Totenbeschau, dieses Totenbeschauwesen in Österreich steht immer wieder in der Kritik, weil es ist ein systematisches Problem, weil viele Ärzte das dann in ihren Bereitschaftsdienst machen müssen. Die sind entweder nicht zureichend ausgebildet, ist der Vorwurf, sind überlastet. Es kann keine vernünftige Obduktion durchgeführt werden. Und so werden immer wieder, das ist der Vorwurf, Morde übersehen. Das war dann auch Anlass, weswegen wir überhaupt auf dieses Projekt oder auf diesen Mord aufmerksam geworden sind, weil wir damals unter der Leitung des Journalisten Thomas Trescher, da haben wir ein Projekt gemacht, um genau diese unentdeckten Morde und dieses Systemversagen, was wir damals angekreidet haben, mit der Totenbeschau. So kam das zustande.
Ja, oft spielen da, glaube ich, auch noch diese dörflichen Strukturen mit, dass es da diesen Dorfarzt gibt, der eben alle kennt, alle persönlich kennt und dann nicht vor den Verwandten vielleicht diesen Leichnam dann total entkleiden muss und alle Arten von Untersuchungen, die eigentlich angebracht werden, um das auszuschließen, was passieren hätte können und das dann eben nicht dann in dieser Sorgfalt vielleicht durchführen aus diesem Grund. Jetzt stellt diese Obduktion fest, dass das Mord war oder ein gewaltsamer Tod war. War sofort klar, dass es Wolfgang K. ist, der hier selbst Hand angelegt haben durfte?
Das war relativ klar. Also da spielten sich keine großen Fragezeichen bei der Polizei ab. Wir hatten die Einkesselung, wir haben diese etlichen Anzeigen. Wolfgang K. wurde dann direkt in Haft genommen und ihm wurde der Prozess gemacht. Erstmal musste er den Prozess ableisten gegen die Verleumdungen und die Drohung gegen den Sachwalter, den er immer wieder angegangen ist. Und dann kam es irgendwann zum Hauptprozess. Aber ja, es gab ehrlicherweise nur diesen einen großen Verdächtigen. Und die Frage war er der Täter Oder war es, sagen wir mal, eine Verkettung unglücklicher Umstände, die ihn so aussehen lassen? Mhm.
Ja, wir kommen gleich dann darauf zu sprechen, was dann alles gegen ihn gesprochen hat. Aber zuvor, wir haben uns im Vorfeld viel über diesen Fall unterhalten. Du hast mir dann ein paar Fotos geschickt aus dem Archiv, eben wo er zu sehen ist aus dem Gerichtssaal. Da hat er ein, ich glaube, ein weißes T-Shirt offensichtlich selbst bemalt mit dem Spruch: Ich bin kein Mörder. Kein, wie eben die biblische Figur von Kain und Abel, dieser Brudermord. Und diesen Spruch hat er auf diesem T-Shirt gehabt und dabei so diese V-Zeichen grinsend in die Kamera gemacht. Was hat es mit diesem Spruch und auch mit diesem Auftritt an sich, mit dieser Show, die er dort abgezogen hat, auf sich?
Also im Rahmen seiner Möglichkeiten war Wolfgang K. oder ist Wolfgang K. ein Mensch, der sich selbst irrsinnig überhöhen konnte und das auch zu jeder Gelegenheit getan hat. Und was dort passiert ist, kann ich natürlich auch nur mutmaßen, aber er hat immer wieder mit diesen religiösen Symboliken gespielt. Der Sachwalter hielt ihn dann irgendwann auch nur noch für so einen religiösen Fanatiker und hat ihn so abgestempelt. Und das ist, dieser Verweis drauf war, glaube ich, der erste Schritt zu der großen Ich-bin-das-Opfer-These, die er dann im Hauptprozess aufgemacht hat. Mhm.
Ja, ich habe es nicht nachvollziehen können. Also ich habe mir diese Kain und Abel-Geschichte heute noch einmal durchgelesen, um zu verstehen, was er damit gemeint haben könnte. Bist du da irgendwie schlauer draus geworden, welche Parallele er da gesehen hat, was da seine Verbindung war?
Da wird jetzt biblisches Wissen bei mir abgefragt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Also was ich sagen kann, ist, weil er sich nie dazu geäußert hat, warum jetzt genau so und genau das ist, dieses Spiel mit diesem Symbol von ich bin der erste Mörder, den es je gab, im biblischen Kontext, bin ich es wirklich? Nein, ich bin es gar nicht, aber wie Kain werde ich dann auch durch die Weltgeschichte geschleift und seit oder bis heute kennt man den Namen und verbindet ihn mit dem Mörder und ich bin das große Opfer, die große Opferthese halt. Mhm.
Er hat dann das Gericht, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich auf Trab gehalten. Er hat nicht wirklich alles akzeptiert, was ihm der Richter gesagt hat, eben diese typischen Prozesse, die eben in einem Rechtsstaat dann einfach einzuhalten sind, die hat er einfach nicht akzeptiert. Wie war das vor Gericht? Ich glaube, er hat auch mit seinem eigenen Verteidiger das eine oder andere Wortgefecht gehabt. Der hat es auch nicht leicht gehabt.
Ja, schön eingeleitet. Das war ganz surreal im Gericht. Es war lustigerweise der gleiche Gerichtssaal, in dem auch der Unterweger-Prozess stattfand. Natürlich längst nicht so besucht. Es war jetzt kein Sensationsprozess. Aber die Leute, die da waren, ich glaube, ich spreche zumindest für mich, ich werde das nicht so schnell vergessen. Der Wolfgang K. kam hinein, flankiert von Polizeibeamten mit einem großen, ausgebeulten Mantel, zottigen Haaren, langen, zottligen Bart und hatte zwei von diesen, wir kennen sie alle, von diesen riesigen blauen IKEA-Sackerln dabei, über jeder Schulter eine, voll überbordend mit Aktenordnern gefüllt, setzte sich hin und hat vom ersten Moment an bis zum Schluss den ganzen Prozess auseinandernehmen wollen. Er hat sich geweigert, aufzustehen für die Vereidigung der Geschworenen. Er hat den Richter nicht anerkannt, er sei befangen und nicht qualifiziert. Er hat die Staatsanwältin nicht anerkannt, die wäre auch nicht qualifiziert und hätte auch kein, naturwissenschaftlich wäre sie auch nicht sehr begabt. Er hat den Staat dann in Abrede gestellt, hat seinen Verteidiger, das war der dritte Pflichtverteidiger, den er hatte, den hat er dann gleich als allererstes aufgekündigt, hat gesagt, er möchte sich selber verteidigen. Dazu hat er ja auch das Recht. Und hat so erstmal alles negiert, was diesen Prozess überhaupt in einen Rahmen hätte stecken können. Und nachdem er dann aber für sich in Anspruch genommen hat, hey, ich darf mich ja selber verteidigen, hat er dann den ganzen Tag eingenommen mit endlosen Monologen. Er hat stundenlang monologisiert über sich, über sein Leiden, über sein Schicksal, was er hatte, seine Zeit als Matrose, was das nicht alles bedeutet für seine Zeit als Friseur und dass er im Grunde ein Opfer ist. Er ist ein Opfer von polizeilichem Psychoterror. Das wäre ihm in der Haft passiert und sei ganz schlimm. Natürlich hat dann auch der guten Ordnunghaber einen Polizist ausgelacht und gesagt, nein, es ist totaler Quatsch überhaupt nicht. Er wurde behandelt wie jeder andere auch. Er hat die Staatsanwältin ist er ganz, ganz böse angegangen. Er hat geschrien, er hat gebrüllt, er hat geschluchzt, er hat, also es war ein großes Theater, mhm. ein großes Theater von Wolfgang K.
Ist diese durchdachte juristische Strategie für ihn aufgegangen?
Ich höre einen gewissen Unterton bei dir raus. Ich muss sagen, sie ist insofern aufgegangen, als dass er im Mittelpunkt stand. Und ich glaube, das war ihm auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Selbst der Richter hat dann immer wieder versucht, ihm zu sagen, um Gottes Willen, hören Sie auf Ihren Pflichtverteidiger. Also wir haben, alle Leute, sein Pflichtverteidiger, der Richter, alle haben versucht, ihm begreifbar zu machen, dass er hier der Angeklagte ist und das nicht bei einem doch recht schwerwiegenden Vorwurf, und der Richter hat ihn irgendwann einfach nur beschworen, er möge auf seinen Verteidiger hören, der will ihm ja helfen. Der Haken ist, dass er sich selber verteidigend auch die Zeugen einvernehmen darf. Und hat dann angefangen, also in grober Missachtung der Tatsachen, hat dann mit denen Grundsatzdiskussionen geführt. Hat dann gesagt, nein, das, ihre Wahrnehmung ist nicht richtig. Ich erkläre Ihnen, wie ihre Wahrnehmung zu sein hat. Und hat denen dann versucht, das Wort im Mund umzudrehen, beziehungsweise denen vorzugeben, was sie sagen sollen. Mhm. Und so ging das über Stunden. Mhm. Immer wieder mit dem Richter, der sehr geduldig, mit der Staatsanwältin, die das super gemacht hat, und dem armen Pflichtverteidiger, der irgendwann einfach nur noch die Hände in die Luft gesteckt hat und gesagt, ich bin raus. Haben sie versucht, das irgendwie einzudämmen, weil sie müssen ihn ja reden lassen. Letztendlich war es, so glaube ich, sein Versuch, in seinen wirren Gedanken irgendetwas zu finden, was ihn entlastet. Mhm. Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil es gab nichts, was ihn entlasten hätte können.
Ja, wir könnten jetzt noch sehr lang über diesen Fall reden. Uns geht leider inzwischen die Zeit aus, aber erzähl noch kurz dann, wie dieses Urteil für ihn geändert hat, wie dieser Gerichtsprozess für ihn geändert hat.
Er endete mit der Frage des Richters, wie er denn erklären könnte, warum er kurz vor dem Tod seines Vaters im Internet gegoogelt hat, wie geht das mit der Totenbeschau, und hat Fälle gegoogelt aus Deutschland, wo jemand seinen Vater umgebracht hat und dann trotzdem erben konnte. Da hatte er keine Erklärung darauf. Und letztendlich musste an dem Tag der Prozess vertagt werden, weil es zu lange dauerte. Er ist dann verurteilt worden im Nachgang zur lebenslangen Haft, mhm. und dann Einweisung in eine Anstalt für psychisch abnorme Rechtsbrecher.
Mhm. Die Zurechnungsfähigkeit, war die nie Thema, oder wollte er das nicht, dass das angezweifelt wird?
Wollte er nicht. Mhm. Aber durch diese Einweisung ist es dann quasi im Nachhinein nochmal vom Staat bestätigt worden.
Mhm. Ja, Hubertus, vielen Dank, dass du uns diesen spannenden Fall mitgebracht hast.
Sehr gern.
Euch danke ich fürs Zuhören und fürs Dabeisein beim Podcast Festival und bei Delikt. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Dankeschön.